zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Ja, lieber Herr Professor Wallerath, weil wir etwas in Verzug sind, versuche ich besonders auf die Zeit zu achten. Ich möchte mich aber an der Stelle auch noch mal ganz, ganz herzlich bedanken, lieber Professor Markus Vogt und dem gesamten Team, dass Sie diese Veranstaltung so vorbereitet haben und dass wir ein so fantastisches Programm heute schon über den ganzen Vormittag und vor allen Dingen bis heute in den späten Abend hinein bekommen. Also mein ganz herzlicher Dank wirklich auch noch mal für die Organisation, die Idee der Tagung und natürlich auch das ganze Team, was dahinter steckt. Und ich will es auch einbetten, wer sich die letzten Wochen vielleicht auf der Seite der Deutschen Bischofskonferenz umgeschaut hat. Ich würde es jetzt vielleicht nicht ganz Kampagne nennen, aber es ist ja tatsächlich eingebettet in viele Veranstaltungen und Informationen, die wir im 10. Jahr tatsächlich nach Laudato Si bekommen haben. Das freut mich einfach ganz, ganz sehr. Und ich möchte in den nächsten wahrscheinlich knapp 30 Minuten ein wenig über die Perspektive von Kirche und Zivilgesellschaft sprechen und natürlich den Fokus auf Laudato Si richten. Und ich möchte aber auch ein Stück weit in Zeiten, wir haben es heute früh schon gesehen, bei den beiden Folien von Professor Ottmar Edenhofer, wie stark die Autokratien auf dem Vormarsch sind und wie es tatsächlich gerade aussieht und wie wir selber zum Teil alltäglich, da schaue ich in die Runde und sehe viele bekannte Gesichter, die in Kirchgemeinden oder in Verbänden für Klimaschutz und damit aber auch für eine Teilhabe und für eine demokratische Gesellschaft einstehen. Ich will ein bisschen auch den Blick noch drauf richten, in welcher Zeit wir heute völlig verändert leben im Vergleich tatsächlich zu vor 10 Jahren. Es war nicht sozusagen die Enzyklika vor 10 Jahren, sondern die Bemühungen der Kirche zur Umwelt begannen ja sehr, sehr früh tatsächlich. Und das begann, ich will mal mit etwas sehr frühen anfangen, wirklich 1975 bei der Vollversammlung des Weltkirchenrats in Nairobi mit dem Programmwort von der gerechten, partizipatorischen und nachhaltigen Gesellschaft. Damit versuchte der Weltkirchenrat damals die ökologische Verantwortung auf die Tagesordnung zu setzen. Doch erst, zumindest nach meiner Erinnerung, ich bin 41 geworden diesen Sommer, ist so wirklich eine echte Dynamik erst entstanden 2015. Ich kann das wirklich selbst sozusagen erzählen, wie ich es innerhalb des BUNDs, aber gerade auch tatsächlich in vielen anderen Umweltverbänden oder Initiativen vor Ort wahrgenommen habe, welche Dynamik sich dort tatsächlich entwickelte. Und ich will nur ganz kurz zitieren aus einer Pressemitteilung, die wir 2 Tage vor der eigentlich geplanten Pressekonferenz am 18. Juni 2015 ausgesendet haben, weil damals durchsickerte, was im Vatikan veröffentlicht werden soll. Und damals sagte unser damaliger Bundesvorsitzender Professor Hubert Weiger, dass der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland in dem heute bekannt gewordenen Entwurf der Enzyklika Laudato Si von Papst Franziskus einen Weckruf zum Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas sieht. Die Enzyklika kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. In Deutschland treibt die Regierung die Gasförderung mittels Fracking voran und verweigert sich einem Ausstieg aus der Kohleverstromung. Mit dieser Enzyklika wird der Papst all jene bestärken, die den Umstieg von fossilen auf erneuerbare Energien voranbringen. Und weil wir gerade eben, und ich will den Ball aufnehmen, von den tatsächlich fantastischen Gerichtsurteilen auf verschiedenen Ebenen so detailliert gerade gehört haben, will ich noch dazulegen, dass ja tatsächlich einige Dinge von dem, was vor über 10 Jahren gesagt oder gewünscht wurde, was passiert, auch eingetreten sind. Wir haben eine Kohlekommission, die lange und zäh verhandelt hat, die einen Ausstiegspfad bis 2030 und gegebenenfalls, und davon bin ich fester Überzeugung, auch deutlich früher, wenn die Überprüfungen das hergeben, als 2038 die letzten Kohlekraftwerke in Deutschland abschalten werden. Und wir haben auch, manche erinnern sich, ich versuche ein wenig in das Jahr 2015 nochmal zu schauen, manche mögen sich erinnern, ein Teil dieses Beschlusses des Deutschen Bundestages war auch, die Reste zumindest des Hambacher Waldes zu erreichen. Und gerade wenn wir bei so einer Tagung zurückschauen, sind solche Erinnerungsorte, ich will sie mal nennen, ökologische Erinnerungsorte, tatsächlich wichtig. Und ich will nochmal zurückschauen. Eine Sache ist gerade auch schon erwähnt worden, die 17 Nachhaltigkeitsziele. Sie waren sozusagen direkt im Folgemonat in der UN-Generalversammlung Stein oder die Steine, die dort diskutiert wurden, nach der Pressekonferenz im Vatikan. Und wir haben dann gerade eben schon gehört nochmal, und das ist mir ganz wichtig, nochmal Bezug zu nehmen, wirklich auf diese 1,5 Grad. Denn wir waren neben Greenpeace damals der einzige Umweltverband, der versucht hat, sehr intensiv politische Arbeit dahingehend zu machen, dass in Paris diese Zahl tatsächlich auch vorkommt. Und sie lautete dann ja 2, besser 1,5. Und ich will noch erinnern, zumindest wird es so kolportiert, dass die damalige Bundesumweltministerin Barbara Hendricks, die in Paris mit vielen anderen das Abkommen verhandelt hat, auch immer wieder betont hat, welche zentrale Rolle die Enzyklika, aber auch die vielen Telefonate oder Gespräche, die vom Papst oder aus dem Umfeld tatsächlich passiert sind. Und deshalb ist bei allem, was wir momentan vielleicht an Rollback erleben, zu dem ich später nochmal kommen möchte, das etwas, wo wir wirklich festhalten können, dass 2015 ein entscheidendes Wendejahr in der Umweltpolitik auf der ganzen Welt war und wir damals zentrale Abkommen bekommen haben. Und wir haben gerade gesehen, welche Erfolge wir auch damit tatsächlich verbuchen können, erreicht haben. Und für uns als BUND, denn manche mögen sich fragen, was macht der Bund Naturschutz oder der BUND auf dieser Tagung oder sogar als Partner dieser Tagung, will ich sagen, dass wir in der Enzyklika tatsächlich viele rote Linien sehen, die durch den gesamten Text gehen und die uns als BUND viele, viele Anknüpfungspunkte damals lange schon im Vorhinein, aber die dann tatsächlich auch formuliert wurden. Und das ist, es war heute früh ein Thema auf dem Podium kurz vor der Mittagspause, die Beziehung wirklich zwischen den Armen und der massiven Verwundbarkeit des Planeten und konkrete Eingriffsorte auch. Die Verschränkung von Armuts-, Gerechtigkeits- und Umweltfragen und die Suche, das war heute früh der Streitpunkt, auch tatsächlich nach der Form oder nach dem Verständnis, will ich es mal tatsächlich nennen, von Wirtschaft und Fortschritt. Und Papst Franziskus' Analyse und Lösungsvorschläge sind in vielfältiger Weise auf der gleichen Linie oder sehr ähnlichen Linien, wie wir als BUND gemeinsam zu Beginn der 90er Jahre mit Miserior und später dann mit Brot für die Welt in den großen, dicken Ziegelsteinen, die manche vielleicht in ihrem Bücherregal oder in ihrem Büro noch stehen haben, zukunftsfähiges Deutschland und viele Jahre später zukunftsfähiges Deutschland 2. Und ich will da noch mal eingehen tatsächlich auf die massiven Widersprüche, die wir damals Mitte der 90er Jahre bekommen haben oder die wir geerntet haben. Dass damals der Hauptgeschäftsführer von Miserior massiver, teils auch sehr persönlicher Kritik ausgesetzt war. Dass der Bayerische Bauernverband damals, viele haben es vielleicht vergessen, zum Boykott der Miserior-Fastenaktion aufgerufen hat. Was eine massive Auswirkung tatsächlich gerade in den Staat vom stark katholisch geprägten Gegenden in Bayern eine massive Auswirkung tatsächlich finanziell einfach hatte und dass wir tatsächlich auch die Vertreter der chemischen Industrie massiv damals Front gegen Miserior gemacht haben, aber auch innerhalb der Deutschen Bischofskonferenz ja diese Verlautbarungen sehr umstritten waren. Und nun würde ich sagen, wir Umweltverbände oder die vielen Gesichter, die ich hier sehe, wir sind das im Alltag gewohnt, so war es aber doch für viele unserer Partner damals in der Studie nicht ganz leicht, diese scharfe Kritik so auszuhalten, weil sie einfach nicht so gewohnt war. Und ich will, Johannes Wallacher kommt ja dann noch mit auf das Podium, ich will schon meine Betroffenheit auch ausdrücken, dass wir 9 Jahre später, manche erinnern sich, letzten Herbst, nicht ganz so fundamental, aber ähnlich rauen Gegenwind bekamen, also vor allen Dingen die Autoren oder die Leiter der Studie, die Johannes Wallacher verantwortet hat, Ernährungssicherheit, Klimaschutz und Biodiversität. Aber der Unterschied damals war sein, dass wir eben keine massiven Boykottaufrufe bekommen haben, aber es war schon, dass sich einige gewundert haben und dass es einen Gegenwind gab und tatsächlich fragte, warum muss meine Kirche tatsächlich solche Formulierungen finden? Wenn Sie mich fragen in der Studie, wir haben oft darüber gesprochen, stehen keine fundamental veränderten Positionen drin, die diesen Aufschrei hätten tatsächlich gerechtfertigt sein lassen, aber er ist vorhanden und er ist aber vielleicht nicht in der Dimension und der Massivität wie damals in den 90er Jahren gewesen. Aber Die Wirksamkeit ist, und das will ich an der Stelle nochmal wirklich zentral formulieren, der große Unterschied zu den 90er Jahren damals ist, dass wir es heute massiv mit einem Angriff über Social Media, über massive Desinformationskampagnen, gesteuerte Empörungswellen haben und die tatsächlich gewollt das gesellschaftliche Klima, den Zusammenhalt der Gesellschaft angreifen wollen und damit auch glaubwürdige Akteure wie Kirche, wie Vertreterinnen und Vertreter von Kirche, von Wissenschaft, zum Glück sind viele heute hier, aber eben auch Verbände in Misskredit bringen wollen und ganz gezielt diskreditieren wollen, obwohl sie inhaltlich seit vielen Jahren oder Jahrzehnten Leistungen erbringen, die eigentlich staatliche Aufgabe wären. Und wir leben, das wird sicher später auch nochmal Thema sein, dadurch nochmal mehr in einer polarisierten Gesellschaft, die auch natürlich durch Kirche oder die durch Verbände genauso geht. Und ich will an der Stelle nochmal erinnern, dass natürlich für Kirche Kernaufgabe ist, Gottesdienste zu machen, religiöse Unterweisung, vielleicht auch Diakonie und damit ganz, ganz wichtiger Teil von Zivilgesellschaft ist. Und damals, und deswegen finde ich die Tagung so spannend heute auch nochmal, haben viele, die in Umweltverbänden, die in anderen zivilgesellschaftlichen Akteuren organisiert sind, ein Stück weit die Innen- und Außenperspektive vielleicht gesehen, als die Enzyklika herauskam, nämlich, dass sie natürlich immer irgendwie Kirchenmitglied waren und regelmäßig in die Kirche gegangen sind, aber ihr Engagement vielleicht in Naturschutzorganisationen, bei einer Bürgerinitiative oder bei einem Umweltschutzverband oder wo auch immer waren. Und die vielleicht eine Zeit lang sich gefragt haben, wo ist da eigentlich mein Platz? Und die später mit dieser Umweltenzyklika tatsächlich gemerkt haben, aus dieser Innen- und Außenperspektive vielleicht auch sogar ein Stück weit später gemerkt haben, dass sie ein Dank oder eine Anerkennung für das Engagement bekommen haben über viele Jahre später tatsächlich. Denn die Umweltbewegung ist sozusagen nicht im Schutz oder mit großer Unterstützung der Kirchen groß geworden, sondern die Kirche ist, würde ich sagen, tatsächlich durch die vor Jahrzehnten, aber gerade vor 10 Jahren eben Laudato Si veröffentlichte Studie ein Stück weit erst später dazugestoßen. Und ein zentraler Punkt war vielleicht auch unter diesem Stichwort macht euch die Erde untertan, dass das mit Laudato Si auch tatsächlich nochmal anders als Hüten oder tatsächlich eine ganz zentral andere Bedeutung bekommen hat, die für viele Umweltbewegte und Kirchenmitglieder oder Engagierte, auch mich tatsächlich sehr, sehr wichtig waren. Und da auch, ich will etwas überspringen, wenn wir uns erinnern, wie tatsächlich auch versucht hat, Kirche immer wieder politisch zu sein. Ich nehme einen Großkonflikt in Bayern mit dem Rhein-Main-Donau-Kanal damals, wo ein Nürnberger Pfarrer in einem Kommentargottesdienst geäußert hat, eben wie kritisch er tatsächlich dieses große Projekt sieht, dass diese damals einen massiven Widerspruch, ob von Regierungsseite, aber vielen anderen, ich habe vorhin bei der Studie von Miserio und uns den Bauernverband mit ins Spiel gebracht, dass die sich tatsächlich erst viel, viel später sozusagen wieder aufgehoben gefühlt haben. Und in meinen Augen ist auch tatsächlich zwischen Friedensbewegung und der Zusammenarbeit mit der Umweltbewegung eine etwas ganz Entscheidendes und viele von Ihnen sind heute auch hier entstanden, dass in beiden Kirchen über viele Jahre dann Umweltbeauftragte entstanden sind. Die katholische Kirche war da vielleicht am Anfang etwas zurückhaltender, aber auch das ist dann sehr, sehr früh in Gang gekommen. Und das ist etwas, wovon wir als Verband, aber in meinen Augen auch tatsächlich gerade die lokalen Engagierten sehr, sehr profitieren. Und ich will vielleicht nochmal wirklich erinnern, wie viele, die vielleicht über die Jugendarbeit in der Kirche auch zu einem Umweltengagement oder Matthias Belafi hat heute früh gesagt, er will die Atomenergie nicht ansprechen nochmal, er hat es aber in den Mund genommen und gesagt, sozusagen, dass wir dieses Fass jetzt nicht aufmachen. Aber wie viele, und das ist, denke ich, etwas ganz Zentrales, was wir auch miteinander in der Demokratie und über alle gesellschaftlichen Gruppen tatsächlich hinwegbekommen haben, nämlich die am Zaun von Wackersdorf oder die in Gorleben standen oder die im Kaiserstuhl, die Winzerinnen und Winzer, die gegen konkrete Standorte demonstriert haben und die dann in ihrer Kirchgemeinde sonntags dafür kritisiert wurden oder sich zumindest nicht zu Hause gefühlt haben, die dann tatsächlich Jahre oder Jahrzehnte später fast so ein bisschen, will ich es nennen, wie ein Versöhnungsangebot bekommen haben. Und die waren froh, dass dann eben das Interesse aus Umweltverbänden und Kirche gemeinsam das wuchs und man wieder gemeinsam Veranstaltungen, Beiträge in Verbandsmedien, aber eben auch tatsächlich dauerhafte Kooperationen vor 10 Jahren angefangen hat. Und ich nehme wirklich nochmal auch in der Rückschau wahr, dass es damals eine ganz, ganz große Offenheit von beiden Seiten gab, sich gegenseitig wahrzunehmen und auch in meinen Augen vielleicht für das Pariser Klimaschutzabkommen der Vatikan und Kirche insgesamt als ein klimapolitischer Akteur wahrgenommen wurde und damit auch ein Stück weit ein Ermöglicher der Nachhaltigkeitsziele, aber auch des Pariser Abkommens. Und vielleicht, wir haben die vielen Rechtsprechungen gerade dargestellt bekommen, ich würde auch sagen, oder das ist meine These, das wäre ohne das alles vielleicht so nicht möglich gewesen, denn das sind Menschen, die das diskutieren und entscheiden in den Gerichten. Aber ich will einen weiteren Punkt bringen, viele erinnern sich, die hier in Bayern zu Hause sind, das Volksbegehren Artenvielfalt wäre vielleicht so auch nicht gewonnen worden, wenn es nicht die Enzyklika und die vielen Veranstaltungen und das Runterbrechen auf konkrete Veranstaltungen gegeben hätte. Und ich will an der Stelle auch wirklich nochmal meine Dankbarkeit ausdrücken über die vielen Veröffentlichungen, die im Nachgang dann kamen, der Deutschen Bischofskonferenz. Also nur kurz erwähnt, der bedrohte Boden 2016. 10 Themen zum Klimaschutz 2019. Es kam gerade nochmal die Erinnerung, dann ging tatsächlich die große Bewegung Fridays for Future los. Die andere Schrift vom Wert der Vielfalt, Biodiversität als Bewährungsprobe der Schöpfungsverantwortung 2021 und aus der wissenschaftlichen AG für Weltwirtschaft und Sozialethik raus aus der Wachstumsgesellschaft, wie sozial-ökologische Transformation gelingen oder eben die gerade schon angesprochen Ernährungssicherheit, Klimaschutz und Biodiversität letzten Herbst 2024. Und ich will sagen, vielleicht fiel dann auch vielen das Schreiben von Positionspapieren auf lokaler Ebene ein Stück weit leichter. Und ich will an der Stelle meinen herzlichen Dank wirklich nochmal an die vielen Umweltbeauftragten und die vor Ort aktiv sind in den Gemeinden und oft doppelt engagiert sind, mein ganz herzliches Wort des Dankes ausdrücken. Damals, 2015, war Laudato Si wahrscheinlich ein Stück weit auch in die politische Großwetterlage eingebettet und bestimmt vieles auch nicht monokausal auf Laudato Si zurückzuführen ist. Aber es entstand eben Fridays for Future und wir hatten große gesellschaftliche Bewegungen, die tatsächlich dazu auch geführt haben, dass man über Klimaschutz gesprochen hat, in eigentlich fast egal, in welche Kreise man tatsächlich kam. Und heute eine völlig veränderte Situation. Es begann der russische Angriffskrieg. Wir leben in Polykrisen, wir haben Trump und massive geostrategische Umwälzungen und wie vorhin gerade eben kurz angesprochen, wir haben eben durch gigantische große Tech-Unternehmen, die eine bis dato eigentlich nie gekannte Machtfülle besitzen, die Kulturkämpfe führen, die bewusst Empörungswellen steuern oder eben Desinformationskampagnen organisieren. Und ich will an der Stelle auch wirklich nochmal ins Wort nehmen, seit 2020 sind eben digitale Medien tatsächlich Leitmedien. Wir haben einen großen Teil der unter 40-Jährigen, die überhaupt gar keine Nachrichten mehr außerhalb von Social-Media-Kanälen konsumieren. Das heißt also, das sind Menschen, die nur noch das zugespielt bekommen, was sie schon mal angeklickt haben oder wo klar ist, das möchten sie gerne sehen. Und damit eben gar nicht mehr nach journalistischen Kriterien einen breiten Nachrichtenkonsum haben. Und das ist in meinen Augen eine ganz zentrale Herausforderung, die wir gemeinsam als Kirche und als Verbände miteinander haben. Denn es ist das, was uns auch wirklich ein ganzes Stück am Leben hält, dass wir faktenbasiert, dass wir wissenschaftsbasiert, dass wir miteinander authentisch über Themen diskutieren können und nicht angezweifelt wird, das kann gar nicht stimmen. Aber wenn wir diesen massiven Angriff auf die Fakten, auf die Wahrheit tatsächlich haben, ist das, obschon wir viel stärker als noch vor 10 oder vor 20 Jahren planetare Grenzen oder konkrete Auswirkungen von Klimakrise vor Ort sehen und spüren, das steht total im Missverhältnis zu dem, wie eigentlich gerade wirklich der Rollback oder wie die Nachrichtenlage wirklich gerade ist. Und vielleicht etwas provokant, aber da muss man auch sagen, vielleicht macht uns alle miteinander so eine Enzyklika damit auch gar nicht immun, obwohl heute so viele da sind, wir viel darüber gesprochen haben und sie wirklich in die Breite ausgerollt haben, aber sie bewahrt uns eben nicht, tatsächlich in tiefe Kreise zu sehen, dass wir in eine Zeit kommen, dass die Frage, ob es Klimawandel gibt oder nicht, wieder tatsächlich auf der Tagesordnung ist. Was ich mir hätte vor 10 oder vor 15 Jahren nicht hätte vorstellen können, dass egal, wo man hinkommt, gesagt wird, das gibt es doch gar nicht oder das glaube ich nicht mehr, das kann ich mir nicht vorstellen. Und das ist natürlich für uns alle, wie wir hier sitzen, eine ganz, ganz große Herausforderung, die wir miteinander angehen müssen und wo wir tatsächlich auch das stärken müssen, wo wir faktenbasiert sprechen können. Und da früher sind solche Tagungen wie heute auch tatsächlich wichtig und ich wünsche mir, dass solche Tagungen wie heute nochmal vermehrt Papiere, die ich vorhin erwähnt habe, die entstanden sind, über die Tagungen hinaus wieder zu gesellschaftlichen Debatten bringen. Dass wir über verschiedene kirchliche Institutionen hinweg wieder diese Debatten führen, die in Laudato Si so zentral sind. Und da ist meine Ermutigung auch nochmal an Sie, dass Kirchen viel, viel stärker auf internationaler Ebene durch die Weltkirchen stärker verankert sind nochmal als die Umweltbewegung. Wir haben zwar als BUND in über 70 Ländern auf der Welt nationale Gruppen, aber diese Verankerung im Internationalen ist längst nicht so ausgeprägt, wie das in der evangelischen oder der katholischen Kirche seit Jahrzehnten, und das betone ich wirklich seit Jahrzehnten, ganz, ganz tief verankert ist. Und ich will in die Schlusskurve gehen und dort, weil ich viel auch nochmal von den tatsächlich von den verschiedenen Ebenen gesprochen habe und von der Gerechtigkeitsfrage. Und mir ist es ein ganz, ganz großes Anliegen, dass wir in dieser Zeit, in der wir gerade über globale Probleme gesprochen haben, die tatsächlich lokal runterbrechen und konkret das Lösen von Problemen im Alltag vor Ort erlebbar machen und dass wir Partnerschaften vor Ort unterstützen oder auf den Weg bringen, die tatsächlich sehr, sehr breit sind, ob von Handwerk, Forstwirtschaft, Naturschutz, Landwirtschaft, aber auch Wasserwirtschaft, die gerade im ländlichen Raum dann einen Zusammenhalt bringen und die konkret Probleme vor Ort lösen, denn oftmals in dieser zum Teil jetzt groß gemachten Debatte eines Stadt-Land-Konfliktes muss der ländliche Raum ein Problemlöser werden und nicht weiter zum Problemverursacher gemacht werden und zum Teil eben natürlich, wenn diese Partnerschaften nicht weiter ausgebaut werden, es tatsächlich einfach so ist. Und ich will ein schönes Beispiel nennen, was mich persönlich auch viel umgetrieben hat. Wir haben seit vielen, vielen Jahren mit dem Bayerischen Bauernverband im Landkreis Rhön-Grabfeld ein exzellentes Projekt, wo wir mit über 100 Betrieben Alternativen zum Mais für Biogasvergärung auf den Weg gebracht haben, was vielfach ausgezeichnet wurde, wo ganz konkret 100 Betriebe eine Blühmischung, die etwas weniger Ertrag macht, wo das Bayerische Landwirtschaftsministerium und das Umweltministerium die Differenz bezahlen, die sehr gering ist, aber wo Bäuerinnen und Bauern Artenvielfalt konkret zur Energiegewinnung auch eingebracht haben, wo wir in der letzten Zeit über 3.500 Solitärbäume, also Rhön-Grabfeld in wirklich fast Steppenlandschaft mittlerweile, wo wir Heckenpflanzungen gemacht haben, wo wir Solitärbäume gepflanzt haben und wo wir so Glaubwürdigkeit von politischen Entscheidungen ganz konkret vor Ort erlebbar machen, wo eben nicht von denen da oben die Politik uns überstülpen, sondern wo vor Ort Geld eingesetzt wird, wo es im Kreislauf bleibt, wo Gemeinden, wo aber konkret Menschen auch Leben finanzieren können und wo klar ist, dass die Sicherung von bäuerlichen Strukturen, aber eben auch ländlichen Struktur ganz zentral ist. Und da ist mein Wunsch nochmal an kirchliche Einrichtungen von dieser Stelle, dass auch kirchliche Akademien, aber genauso Kindergärten nach dem Sinne wirklich von Laudato Si auch wirken und Beschaffungswesen verändern. Das ist zu großen Teilen schon passiert, aber ich glaube, es kann tatsächlich nochmal viel, viel tiefer angesetzt werden, was in meinen Augen auch für Glaubwürdigkeit notwendig ist. Und natürlich von dieser Stelle auch kirchlicher, zum Teil Grundbesitz, aber auch kirchliches Geldvermögen, was vorbildhaft für die Bewahrung der Schöpfung eingesetzt werden kann und sollte. Und dafür gibt es viele, viele gute Beispiele. Viele von Ihnen sitzen hier, die das die letzten Jahre oder Jahrzehnte auf den Weg gebracht haben. Ich will nur seit 1998 das Beispiel aus dem Landkreis Dingolfing-Landau bringen, wo insgesamt über 30 Hektar landwirtschaftliche Flächen der katholischen Kirche mit langfristigen Pachtverträgen abgeschlossen worden sind, die zum Ziel haben, Äcker in extensiv bewirtschaftete Wiesen umzuwandeln, Hecken zu pflanzen, Kleingewässer anzulegen oder zu renaturieren. Oder 2002 ein Projekt von der evangelischen Kirche im Dekanat Naila mit dem Bund Naturschutz Biotopverbund auf Kirchengrund, aber genauso schöpfungsorientierte Waldnutzung und so weiter und so fort. Der grüne Gockel vielleicht als letztes wirklich noch genannt. Als letzten Punkt der entscheidende große Ruck, es ist vorhin vielleicht schon bei Matthias Belafi ein bisschen mit angeklungen, das hat er uns ja ein Stück weit mit auf den Weg gegeben, dass noch mehr tatsächlich auch in den Kirchen passieren muss, wir darüber noch mehr diskutieren müssen. Denn dieser ganz, ganz große Ruck, so wie ich ihn aus den Umweltverbänden wahrgenommen habe, der ging vielleicht sehr, sehr stark aus den Verbänden, aber gar nicht so in allen Strukturen der großen Kirchen. Und vielleicht hat das ein Stück weit damit zu tun, wie bei den globalen Abkommen oder den großen politischen Entscheidungen auf europäischer oder internationaler Ebene auch zu tun. Dass wir zwar Ziele und Schriften wie Laudato Si haben, aber dass in den konkreten Entscheidungen politisch vor Ort, in festgefahrenen Strukturen, vielleicht auch in Hierarchiedenken, vielleicht die Bischöfe eigentlich sagen, wir sollten das tun, wir sollten das umsetzen, so wie es in Laudato Si steht, aber oftmals in den konkreten Entscheidungen vor Ort dann die der Wunsch vielleicht da ist, aber es ein wenig mehr Arbeit macht und dann vielleicht doch auf dem festgefahrenen Pfad bleibt. Und zum anderen, vielleicht diskutieren wir das gleich auf dem Podium noch, in meinen Augen auch vielleicht durch manche Zuspitzung in der Sprache bei Laudato Si oftmals die Schrift zu stark in die Nähe auch in der Partei zum Beispiel von Bündnis 90 Die Grünen gerückt wurde und damit gar nicht das eigentlich so Konservative mit dem allem, was in dem Text von Laudato Si drinsteht, dann doch vielleicht sozusagen in eine Ecke gestellt wurde, wo viele sich doch nicht wiedergefunden haben oder zu schauen, dass man das nicht für sich selbst in der alltäglichen Arbeit verwenden muss. Und in meinen Augen ist es wirklich ganz zentral, dass wir uns damit aber nochmal auf den Weg machen, 10 Jahre später, und damit könnte vielleicht die Tagung auch ein Anlass sein, nochmal auf andere Art und Weise diese Schrift ins Wort zu nehmen, zu gucken, wie wir sie in der Fläche wirklich umsetzen können und zu schauen auch, wie wir einen neuen Aufbruch in einer Zeit, in der viele entmutigt sind, in der viele vor Ort auch fragen, wie konkret Dinge umgesetzt werden können, dass wir ausgehend von den politischen Entscheidungen in diesem historischen Umweltjahr 2015, was wirklich ein Wendejahr war, dass wir konkret wieder es schaffen, ausgehend von diesem Text, nicht diese Themen, die auch in Laudato Si angesprochen sind, ob Energiewende, ob Klimaschutz, dass das eben nicht auf dem Altar des Kulturkampfes geopfert wird, sondern dass sie aus der Mitte und tief in der Mitte der Gesellschaft tatsächlich sind. Und das wäre mein Wunsch zum Ende, dass diese Tagung wirklich einen neuen Aufbruch nochmal entstehen lassen kann, dass wir die fantastischen Papiere, die in den letzten Jahren oder über die letzten 10 Jahre wirklich entstanden sind, und dass die ausgerollt werden, wirklich nochmal in einer Zeit, in der es wichtiger denn je ist, gerade wie Sie hier heute versammelt sind, mit glaubwürdigen Menschen, die dafür streiten vor Ort, die seit Jahren oder Jahrzehnten dafür engagiert sind, dass da Gesellschaft vor Ort nicht auseinanderdriftet, sondern das, was wir global eigentlich entschieden haben, lokal tatsächlich auch umsetzen können mit den Problemen und den Problemlösungen wirklich vor Ort. Und da kann Kirche und Umweltverbände einen Raum aufmachen, denn Kirche ist oftmals im ländlichen Raum, ich bin gebürtiger Dresdner und kann das, glaube ich, wirklich sehr überzeugt sagen, dass Kirche auch dort noch immer der letzte Ort ist oder die letzte Struktur in der Zivilgesellschaft, um tatsächlich Räume für Diskurs zu öffnen. Und da möchte ich einfach anbieten, dass wir als BUND dort auch zur Verfügung stehen, gemeinsam diesen Weg weiter zu beschreiten und für eine lebhafte und wehrhafte Demokratie zu streiten. Und ich möchte schließen mit dem, wenn uns vieles gerade so mutlos macht, mit einem Spruch aus Laudato Si: Gehen wir singend voran, mögen unsere Kämpfe und unsere Sorgen um diesen Planeten uns nicht die Freude und die Hoffnung nehmen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.